Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist in der Stadt und willst Besorgungen machen, bist eigentlich so ein bisschen in Eile. Und du siehst einen Mann. Der Mann hat graue Haare, bisschen schon Licht, hat einen grauen, schrubbeligen, etwas ungepflegten Bart, bisschen fleckig, viele Falten um die Augen. Er trägt eine Cap, die den ein oder anderen Flicken schon vertragen könnte. Trägt eine Hose, wo auch irgendwie so Öl- und Dreckflecken drauf sind. Und dieser Mann kommt auf dich zu und fragt, ob du ein bisschen Kleingeld hast. Wie reagierst du? Ich bin ganz ehrlich, mein erster Instinkt ist, glaube ich, ich drehe innerlich so ein bisschen, verdrehe innerlich so ein bisschen die Augen und denke mir, oh, eigentlich gerade gar keine Zeit dafür. Also hole ich die übliche Taktik raus. Ich lächle den Mann an, schüttel ein bisschen mitleidig den Kopf. Ich habe leider gar kein Kleingeld dabei, obwohl ich eigentlich genau weiß, ja, 1,50 € könnte ich wahrscheinlich noch zusammenkratzen. Und dann gehe ich schnell weiter. Danach fühle ich mich innerlich so ein bisschen schlecht und denke mir, ah, ein bisschen was Gutes zu tun wäre schon ganz okay gewesen. Aber das rationalisiere ich schnell und fange an, mir irgendwelche Ausreden dafür zu suchen, warum das jetzt richtig war, diesem Menschen kein Geld zu geben. Wer weiß, was er sich damit kauft, ne? Da ist man ja sich nie ganz sicher. Na gut, ich hätte ihm jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, ein Brötchen oder irgendwas zu trinken kaufen können, ihm das in die Hand drücken können. Aber dafür hatte ich jetzt wirklich keine Zeit. Also gehe ich weiter und lasse die Situation hinter mir. Das sind jetzt nicht die Gedanken, auf die ich unheimlich stolz bin, gebe ich offen zu. Aber sie zeigen mir eine gewisse Wahrheit meines Lebens. Es gibt Menschen, bei denen meide ich irgendwie so ein bisschen den Kontakt. Ja, alles gut, wenn ich in meiner Bahn bleibe und sie in ihrer. Wir müssen gar nicht zwingend miteinander zu tun haben. Jeder darf sich gerne um seinen eigenen Kram kümmern. Gut, nehmen wir jetzt mal diese Situation und drehen sie um. Du kommst gerade aus der Nachtschicht. Es ist 6 Uhr morgens, du bist eigentlich hundemüde und bist auf dem Weg zum Bus. Du siehst eine Frau auf der Straße. Gepflegte, wellige, blonde Haare, teuren Schmuck, reine Haut, irgendwie eine modische Brille, eine modische Jacke. Sie strahlt Wohlstand aus. Und zwar nicht nur irgendeinen Wohlstand, sondern so richtig superreicher Wohlstand. Gar nicht deine Welt. Mit der Frau hast du eigentlich nichts gemeinsam. Dazu kommt, sie hat noch 2 Bodyguards hinter sich. 2 Leibwächter. Du kennst diese Frau nicht. Vor allem, weil du nicht ihre Musik hörst. Aber für das geschulte Auge ist klar, das ist Taylor Swift. Du siehst ihre Entourage, du siehst sie und denkst dir, krass. Gut für sie, gut für ihr Leben. Ich will gerne nach Hause. Und mit so Superreichen kann ich sowieso nichts anfangen. Und dann kommt Taylor Swift auf dich zu und fragt, hast du mal einen Euro? Ja, wie reagierst du, ne? Vielleicht ein bisschen so wie die Samariterin in unserem Bibeltext, die Jesus an einem Brunnen begegnet. Ich lese aus dem 4. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 5 bis 24. Unterwegs kam er, Jesus, nach Sychar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde, da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte, Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Taylor Swift ist nicht Jesus. Ich weiß, Schocker. Aber so wie Taylor Swift in einer anderen Gesellschaftsklasse steht als ich, so wie ich mit ihr nichts zu tun habe, vielleicht auch nicht wirklich zu tun haben will, so hat diese Samariterin nichts mit diesem fremden jüdischen Mann zu tun, den sie dort am Brunnen trifft. Sie will eigentlich nur ihrer täglichen Aufgabe nachgehen. Sie will einfach nur dorthin gehen, mit ihrem Wasserkrug Wasser schöpfen, das Wasser für den Tag holen und wieder abhauen. Und dann sieht sie da diesen jüdischen Mann sitzen. Das stellt sie vor ein Problem, denn Samariter und Juden, das sind zwei Bevölkerungsgruppen, die die gleichen Wurzeln haben, wie wir in dem Text gehört haben, aber zwischen denen eine tiefe, nahezu unüberwindbare Trennung steht. Jesus spricht sie an. Menschlich und müde, wie er ist, fragt er, ob sie sein Bedürfnis stillen kann. Er hat Durst und er kann kein Wasser aus dem Brunnen holen, weil er nichts zum Schöpfen hat. Mit dieser Trennung dieser Volksgruppen im Hintergrund, ja, die Juden, die sich nicht mit den Samaritern abgeben wollen, weil sie Angst haben, dadurch unrein zu werden oder was auch immer, ist die Reaktion dieser Frau auf Jesu Bitte nach etwas Wasser nur allzu gut nachvollziehbar. Du Jude willst was von mir, Samariterin? Was ist denn bei dir los? Ja, und dann beginnt Jesus in Rätseln zu reden. Und erzählt dieser Frau von etwas Großartigem. Der Inhalt ist fantastisch. Wasser, das lebendig ist, das so großartig ist, dass es besser ist als das aus diesem Brunnen. Und die Frau fühlt sich meines Erachtens zu Recht in ihrer Kultur nicht ernst genommen. Denn dieser Brunnen ist eine wichtige Stelle für ihr Volk. Da verbindet sie Geschichte, da verbindet sie Tradition und Kultur mit. Das ist der Brunnen, den Jakob uns geschenkt hat. Der Jakob, von dem wir Samariter abstammen, von dem ihr Israeliten übrigens auch abstammt, das ist der Brunnen, den er genutzt hat. Und du, komischer, fremder, jüdischer Mann, willst mir jetzt hier besseres Wasser verkaufen? Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, das ist nicht nur besser, das ist qualitativ um Längen besser. Der Unterschied zwischen dem Brunnenwasser und dem Wasser, was ich dir geben will, ist nämlich, wenn du aus dem Brunnen trinkst, kriegst du wieder Durst. Das, was ich dir schenke, ja, das ist Wasser, das wird in dir zu einer Quelle und sprudelt aus dir heraus und die Quelle, die fließt bis ins ewige Leben, was auch immer das heißen mag. Und die Frau, ich finde, die antwortet eigentlich auf eine sehr nette Art und Weise. Die sagt, ja, dann zeig mal her, was du hast, dann gib mir das Wasser. Und macht sie das aus Protest? Ich weiß nicht, das gibt der Text nicht her. Oder einfach nur aus Pragmatismus? So dieses, ey, wenn ich dieses Wasser hätte, was nie aufhört zu fließen, dann muss ich nicht mehr herkommen. Das sagt sie ja schließlich auch. Ich höre aber auch so ein bisschen Protest raus und ich höre eine erfrischende Ehrlichkeit heraus. Ich nehme dich beim Wort, Jesus. Oder fremder jüdischer Mann eigentlich. Ich nehme dich beim Wort, gib mir das Wasser und hör auf, so kryptisch mit mir zu reden, sondern sprich Klartext. Und dann folgt dieser große Aha-Moment. Jesus bittet sie, ihren Mann zu holen, damit vielleicht er das Wasser übergeben kann. Wir sind ja in einer patriarchalen Gesellschaft damals, im antiken Judentum. Die Frau selbst kann das Wasser nicht alleine bekommen, der Mann, der muss das auch mitbekommen. Und die Frau antwortet wahrheitsgemäß, keinen zu haben. So ein bisschen defensiv, ne? Sie gibt nicht zu viel über sich preis, aber sie spricht die Wahrheit. Und Jesus, der entlarvt das. Und er erzählt ihr mal eben kurz so quasi ihre ganze Beziehungsgeschichte. Alle Beziehungskisten, die sie hatte. 5 Männer hattest du schon, jetzt bist du beim 6, das ist aber eigentlich nicht dein Mann. Und die Frau realisiert dadurch etwas. Sie realisiert, das hier ist keine stinknormale Alltagsbegegnung, sondern da ist eine religiöse Komponente drin. Der Mann da, der hat mir gerade was erzählt, was er eigentlich nicht wissen sollte, der muss irgendwie eine Connection zu Gott haben. Er muss ein Prophet sein. Ein jüdischer Prophet. Und die Frau, die holt als erstes mal so einen Problemfall aus der Kiste, ne? Die sagt nicht, boah, krass, du hast mir gerade meine Lebensgeschichte erzählt, sondern die sagt, so, meine Vorfahren, die auch deine Vorfahren sind, die haben da hinten auf dem Berg gebetet. Jetzt sagen die Juden, zu denen du ja dazugehörst, da hinten auf dem Berg beten, das ist nicht richtig. Gott kann man nur in Jerusalem im Tempel anbeten. Jetzt sag mir mal, was du dazu zu sagen hast. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich stört, diese Frage, oder ob sie einfach nur Jesus einmal in die Pfanne hauen wollte. Aber wie Jesus darauf reagiert, wie Jesus hier antwortet, das begeistert mich. Der Ort, wo du oder wo ich Jesus anbeten, liebe samaritische Frau, der ist völlig egal. Das, was Gott wichtig ist, ist nicht deine Herkunft, ist nicht deine Abstammung, ist nicht mal, ob du religiös erzogen wurdest, so wie wir Juden, oder halt nicht. Nur ob du Gott verehrst, ihn also liebst und suchst, so von ganzem Herzen, ob du von seinem Geist erfüllt bist, quasi mit ihm auf einer Wellenlänge bist, das ist das, was zählt. Scheiß auf deine Vergangenheit, scheiß auf deine Herkunft, scheiß auf deine Gesundheit, deinen Schulabschluss, deine Volkszugehörigkeit, deine Gehaltsklasse, dein Geschlecht, in diesen Zeiten sogar scheiß auf deine politische Zugehörigkeit. Deine politische Orientierung. Gottes Arme sind offen für alle. Für alle, die mit ihm auf einer Wellenlänge sein wollen. Gott spricht das herzlich Willkommen für alle aus. Das ist die Grundaussage dieses Textes, beziehungsweise meiner Predigt. Was der Text sagen will, ich glaube, der will noch viel, viel mehr sagen als das. Aber das ist die Grundaussage dieser Predigt. Du bist bei Gott willkommen, ganz egal, wo du herkommst. Ganz egal, wie deine Vergangenheit ist. Das ist eine krasse Botschaft. Und das ist aber auch eine Botschaft, die vor eine Herausforderung stellt. Denn gesellschaftliche Grenzen, zwischen den Juden und Samaritern, die sind da. Die gibt's auch heute. Und viele davon ganz klar beobachtbar. Ja, man denke allein an Ortsgrenzen oder Stadtteilsgrenzen. Mit Menschen aus einem anderen Ort oder aus einem anderen Stadtteil Ja, da habe ich eigentlich relativ wenig mit zu tun. Manchmal sogar mit Menschen aus meiner Nachbarstraße. Ich weiß gar nicht, wer da wohnt. Oder online, auf Social Media. Jeder ist so in seiner eigenen Informationsbubble. Man bekommt eigentlich nur Informationen von Leuten, die ähnlich denken wie man selbst, weil so die Algorithmen funktionieren. Und Menschen, die anders denken, die nimmt man gar nicht wahr, weil man die nicht sieht online. Aber nicht nur so in diesem großen gesellschaftlichen Konstrukten, auch im Kleinen gibt es Grenzen, die irgendwie da sind. Klicken in der Schule. Ja, die wollen nichts miteinander zu tun haben. Die sind irgendwie so ihr eigenes kleines Ökosystem. Der komische Arbeitskollege, der immer irgendwie so ein bisschen für sich alleine ist und ja, weiß nicht, dem man ein bisschen aus dem Weg geht. Die seltsame Tante, die man an Weihnachten sieht, aber eigentlich gar nicht zwingend sehen will. Und Jesus überwindet diese Grenzen. Hier in diesem Text ganz bewusst auf diese Samariterin zu. Aber eigentlich ist Grenzen überwinden Jesus ganzer Deal. Das ist das, was Jesus irgendwie sein ganzes Leben lang macht. Weihnachten wird Gott zum Mensch. Kommt Gott aus seiner hohen Stellung heraus und geht in seine Schöpfung. Das ist eine Grenze, die ist so viel größer als ein Ortsteil. Ja, das sind qualitativ grundsätzlich unterschiedliche Dinge, ein Gott und ein Mensch. Aber Gott überwindet das. Und dann kommt Ostern und da geht es quasi in die andere Richtung. Das, was Menschen von Gott trennt, das erklärt Jesus am Kreuz als nichtig. Er überwindet diese Schlucht, diese Trennung, die da ist. Wenn Gott also Grenzen zwischen ihm und Menschen überwindet, wenn das so seine Agenda ist, warum ziehen wir Menschen dann Grenzen zwischen uns Menschen? Damit das klar ist, ich rede hier nicht von gesunden Grenzen. Es gibt definitiv Gründe, warum manche Menschen manche andere Menschen nicht mehr sehen sollten. Weil irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen ist, was wichtig ist, dass da kein Kontakt mehr stattfindet. Ich meine hier willkürlich gezogene Grenzen, die auf Vorurteilen oder wenigstens Voreingenommenheiten gründen. Und wir haben Vorurteile und wir sind voreingenommen. Aber deswegen müssen wir uns nicht deswegen abgrenzen von anderen Menschen. Das macht die Samariterin in unserem Text auch nicht. Und da ist sie mir irgendwie ein großes Vorbild. Sie redet mit Jesus und das voller Vorurteile und Voreingenommenheiten. Oh, dieser fremde jüdische Mann, der mir jetzt hier irgendwas Besseres andrehen möchte. Aber sie bleibt im Gespräch. Trotz ihrer Vorurteile, trotz ihrer Voreingenommenheiten. Sie stellt Fragen, sie fordert Beweise für das, was Jesus ihr anbietet. Und findet heraus, okay, Jesus ist ein bisschen mehr als dieser fremde jüdische Mann. Sondern er ist auch ein jüdischer Prophet. Und dann steckt sie ihn wieder in eine Schublade und knallt ihm diese theologische Frage vor den Latz. Aber sie bleibt im Gespräch und gibt ihm einen Raum, ihr ein Gegenüber zu sein. Das ist die Herausforderung dieser Botschaft. Wenn bei Gott alle willkommen sind, also alle Gott ein Gegenüber sein dürfen, dürfen auch bei uns, bei dir und mir alle ein Gegenüber sein? Das ist eine Frage, die kannst du dir für deinen Alltag stellen. Da hast du jetzt aber keine Zeit für, weil ich möchte sie konkret für Gemeinde stellen. Weil Gemeinde ist uns wichtig. Da hängt auch viel Tradition, auch viel Geschichte dran. Die ist ganz eng verwoben mit unserem Leben. Manchmal länger, manchmal kürzer. Aber sie ist uns ein wichtiger Ort. Sie ist quasi unser Jakobsbrunnen. Dürfen Fremde an unseren Jakobsbrunnen kommen und nach Wasser fragen? Wäre es ungemütlich oder ungewöhnlich, wenn hier Taylor Swift in unseren Reihen sitzen würde? Oder wenn hier ein Obdachloser in unseren Reihen sitzen würde? Würden wir dann ganz normal weitermachen? Könnten wir da authentisch sein? Oder würde das was ändern? Und jetzt frage ich mal provokativ, ein bisschen aus meiner Rolle heraus, wäre es komisch, wenn die Kids, die gerade eben hier vorne waren, wenn die während des Segnungsteils, den wir jetzt gleich haben, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Lärm machen, wäre das okay? Oder wäre das seltsam? Wäre es seltsam, wenn hier statt mir eine 13-Jährige stehen würde und predigen würde? Würdest du dann auf deinem Stuhl sitzen und dir denken, oh ja, schön, schön, dass sie das macht. Das ist richtig mutig von ihr, dass sie das macht. Ist auch cool, dass sie da vorne was sagt. Oder würdest du da sitzen und richtig zuhören? Zuhören, was sie dir zu sagen hätte? Wäre es komisch, wenn es statt Keks und Kuchen nachher im Gemeindecafé Chips gäbe? Wäre das okay? Oder zusammengefasst, darf junge Gemeinde tatsächlich Teil dieser Gemeinde sein, auftauchen, wahrgenommen werden? Und wie begegnest du ihr? Darf sie dir ein Gegenüber sein? Zugegebenermaßen bin ich in Bezug auf junge Gemeinde nicht sehr objektiv. Aber ich wünsche mir für mich, dass ich anderen Menschen außerhalb meiner Bubble, außerhalb meiner gesellschaftlichen Schicht, dass ich den Taylor Swifts und den Obdachlosen meines Lebens so begegnen kann, wie es diese samaritische Frau tut. So begegnen kann, wie es Jesus dieser samaritischen Frau gegenüber tut. Trotz und mit all meiner Vorurteile und Voreingenommenheiten will ich anderen Menschen begegnen, will ihnen zugestehen, mir gegenüber sein zu dürfen. Will diese Grenzen, die da sind, überwinden. Und das heißt nicht, dass ich jetzt rausgehen muss und jeden anquatschen muss. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Aber es heißt, dass ich eine innere Offenheit und Bereitschaft mir dafür wünsche. Und ich glaube, das ist genau das Angebot, was Jesus dieser samaritischen Frau macht. Dieses lebendige Wasser, dieser Heilige Geist, auf eine Wellenlänge mit Gott kommen. Diese überfließende Wellenlänge, die Grenzen überwindet. Das wünsche ich mir für mich, das herzlich Willkommen für alle. Und deswegen bete ich genau wie diese samaritische Frau: Herr, gib mir dieses Wasser. Amen.